manche Sachen sind schon komisch. Und in dem Moment ist einfach für so 3 Wochen meine Welt zusammengebrochen, weil ich war so, warte mal, hä? Ich dachte, das ist alles so voll normal. Mhm. Aber wäre schon normal.
Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für die wundervolle Steph. Und wenn ihr ein Herz für Rap habt, habt ihr safe schon mal ein Interview mit ihr gesehen. Sie ist Typebeat für charismatische Interviewführung und kitzelt damit jedem Gast mindestens noch ein kleines Geheimnis hervor. Nebenbei arbeitet sie auch hinter der Kamera als Journalistin und A&R bei Atlantic. Rap to the fullest also und das tief aus ihrem Herzen. Es war ein sehr intensives Gespräch und leider waren wir auch nur zu zweit, da Helene durch die Evakuierung einer weiteren Familie aus Gaza körperlich und psychisch an ihre Grenzen kommt. Wenn ihr sie und ihre Arbeit unterstützen wollt, schaut bitte bei Helenes Insta vorbei. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ist auch nicht ganz leicht verdaulich, aber sehr wichtig und mit dem richtigen Anteil an Fun. Viel Spaß. 1, 2, 3.
War das synchron?
Das war gut.
Ah, okay.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Unsere wundervolle Gästin Steph und ich haben gerade versucht, im Takt zu klatschen, damit wir das hier alles synchronisieren können. Das hat semi gut geklappt, aber das Gespräch wird nice. Ich freue mich mega, dass du da bist.
Dankeschön. Ich wollte auch schon lange herkommen, aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich so... Irgendwie hatte ich das ganz lange das Gefühl, so, ich weiß gar nicht, was ich sagen will und was ich so selber zu sagen habe, weil ich ja selber Moderatorin bin und eigentlich immer andere Menschen Sachen frage. Mhm. Und jetzt bin ich als Gast da und ich bin sehr geehrt.
Hey, aber was machst du lieber? Leute interviewen oder interviewt werden?
Ey, frag mich nach, nee, Spaß, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also es ist so, es ist von meiner Natur her krass so, dass ich Leute einfach frage, weil ich sehr neugierig bin. Loki, ich bin der neugierigste Mensch der Welt.
Gut.
Und sobald dann Leute mich so das, also mich das gleiche fragen, was ich die gefragt habe, bin ich immer so ganz kurz verstört und bin so, hä, was? Warum fragst du mich jetzt was? Also, ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Also, ich versuche
neu halt ganz in der Rolle aufgehen, die Gefragte zu sein. Kannst natürlich auch Gegenfragen stellen, aber bevor wir auch so ein bisschen über dich und deine Geschichte sprechen wollen, ist natürlich einmal wichtig zu erwähnen, dass Helene heute leider nicht da sein kann. Sie ist krank und ich glaube, Carly, ihr Hund, sorgt aber dafür, dass sie gut versorgt wird, gerade in Leipzig. Und ich finde das auch so witzig, weil ich gerade festgestellt habe, ich bin eine Person, ich kann mir keinen Namen merken und keine Gesichter, was oft zu übelst beschissenen Situationen führt, weil ganz oft sehe ich Leute wieder und ich weiß, die kennen mich und ich habe die vielleicht kennengelernt, kurz vor einem Auftritt, war mega aufgeregt und kann mir das nicht merken. Was ich mir immer merken kann, sind die Namen von den Haustieren.
Jo.
So weiß ich halt auch einfach, dass dein Hund Shelly heißt.
Ja.
Und sonst habe ich mir aber nichts gemerkt von den Abenden, wo wir uns getroffen haben.
Krass.
Wie geht's denn Shelly?
Also erstmal natürlich schade, dass Helene nicht da ist. Ich wünsche ihr gute Besserung.
Ja, Mann.
Und Carly ist ein toller Hund, weil ich glaube, Shelly und Carly haben sich schon kennengelernt. Und ich glaube, du hast auch schon mit Shelly Zeit verbracht.
Ich habe mit Shelly schon Zeit verbracht.
Ja, genau. Ey, das Krasse ist, ich glaube, dass generell Menschen, die Hunde sehr mögen, aber auch Hundebesitzer, also ich kenne niemanden bei mir im Park von den Hunden, also ich kenne nur ihre Hunde. Ich weiß so, ach, das ist die Mama von Betty, das ist die Mama von, weißt du, man nennt die da dann auch so Mama, so Loki, so auch ein bisschen wahnsinnig, so Faux-Mom oder, ach ja, das ist der Besitzer von, keine Ahnung, Henry oder so, ne, aber die haben sich mir auch schon 1000 Mal vorgestellt, ich kann mir deren Namen auch nicht merken. Also maybe dogs are more exciting than people, nicht Spaß.
Ist das nicht auch so ein Zeichen dafür, dass man irgendwie eine weirde Persönlichkeit hat oder
echt?
Irgendwie so ganz, ja.
Ich glaube... Du lernst sehr, sehr viele Menschen kennen und du hast schon sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Und irgendwann sagt das Gehirn so, Bro, nah.
Ja, da fallen auch hinten Leute wieder runter. Ey, wenn jemand Tipps hat, ich meine das ganz ehrlich, bitte slidet mir in die DMs und sagt mir, wie ich mir besser Namen merken kann. Muss man sich so kleine Geschichten ausdenken oder wie irgendwas ist da bei mir falsch verknüpft.
Aber kennst du das, wenn jemand sich vorstellt und du genau in dem Moment, nachdem sie den Namen ausgesprochen haben, den Namen nicht mehr weißt?
Natürlich.
Oh mein Gott.
Story of my
wie
life.
Wie frustrierend ist das bitte? Ey, du gibst mir so oft. Das so, hi, ich bin Andreas. Hi, ich bin Steph. Und genau in dem Moment, tschung, Name weg. Wer war das nochmal?
Ey, ich sag dir, meine Horrorsituation, die mir oft passiert, ist, dass 2 Leute, an die ich mich nicht erinnern kann, dass ich die gegenseitig vorstellen muss. Da bin ich ganz kurz davor, so einen Herzinfarkt vorzutäuschen oder so einen Ohnmachtsanfall, nur damit ich die nicht vorstellen muss. Und auch dafür brauche ich Lösungen. Oder sag dann so...
Das ist hart, das kenne ich auch, ja.
Du bist... Und dann sollen die Leute sich nochmal selber vorstellen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ist eine beschissene Situation.
Thanks. Oh Gott.
Ich muss da raus.
Kennst du auf einmal, ich habe so einfach, PTSD, ich erinnere mich gerade dran, wie oft mir das passiert ist. Und ich dann einfach so...
Was machst du dann?
Ich lasse dann so eine unangenehme Leere, sodass die anderen Menschen merken, oh, sie weiß jetzt gerade selber nicht weiter und dann einfach so viel Mitleid haben, dass sie dann übernehmen und sagen, ich stelle mich mal selbst vor. Ja, und ich denke mir so, danke Gott. Und in dem Moment versuche ich mir dann auch zu merken, wer diese Person überhaupt ist.
Ja.
Und ich entschuldige mich auch einfach massivst viel. Also es ist so, ich sage dann einfach immer so, I'm sorry, ich habe ein Gehirn wie ein Sieb.
Okay, so, einfach offen damit umgehen.
Es ist das Beste, was man machen kann, ne? Weil am Ende des Tages, ich glaube, Loki, Leute merken das eh so ein bisschen. Und deshalb bin ich einfach nur so, ey, woher kennen wir uns nochmal? Und dann bla. Und beim Namen wird es dann immer kritisch. Na, da kannst du einfach sagen, ey, ja, du, hey. Aber es gibt bestimmt keine perfekte Lösung dafür. Ich glaube, wir müssen einfach durch das Leben und einfach weiter daran scheitern.
Ich habe noch eine exemplarische Geschichte dafür, die mir letztens passiert ist. Es ist eigentlich auch Arroganz. Es ist super beschissen. Ich hasse mich dafür. Aber ich war letztens auf einem Festival von OKKID und die veranstalten in Gießen das Stadt ohne Meer Festival. Und ich sitze vorm Gig im Backstage und quatsche halt mit so einem Typen, der mir irgendwie bekannt vorkommt.
Oh
und
Gott,
irgendwann
oh
sag ich dann so, sag mal, woher kennen wir uns eigentlich? Und er so, ich bin von OKKID, du spielst gerade auf meinem Festival. Und ich so, Bruder, das ist so, ich habe mich so geschämt. Das war so schlimm für mich. Und dann, ah ja, genau, stimmt. Du bist eine von den drei Personen, die mich hier gebucht hat, weshalb ich hier bin. Und wir haben es schon 100 Mal gesehen, aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Okay.
Ah, du warst gerade schon sehr hart zu dir selbst. Also um ehrlich zu sein, fuck it, Alter. Das kann den Besten passieren. Als ob du weißt, wer da alles dieses Festival wird. Macht das ein Festival so. Weißt du, was ich meine, oder?
Ich fand's schon übel unsympathisch.
War das sehr unangenehm? Also bist du auch rot geworden?
Ich glaube nicht, weil ich ein bisschen getrunken hatte.
Ach so, okay.
Aber
okay.
Um ehrlich zu sein, doch, es war mir super unangenehm. Ich fand's richtig respektlos von mir. Ja.
Damn.
Mhm. Okay, aber lass über dich reden.
Okay.
Weil hast du diese Situation mal in Interviews gehabt, dass dir Dinge nicht eingefallen sind? Oder bist du so gut vorbereitet mit Zettel? Wie gehst du daran?
Also um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wieso, aber wenn ich mich vorbereite auf ein Interview, ich nehme, also es gibt ja so Hyperstress-Situationen, ne? In Festival-Situationen, wo es relativ schnell gehen kann, wo ein Interview relativ schnell kommt und du dann nicht so viel Zeit hast. Deswegen habe ich grundsätzlich bei allen Artists, die ich interviewen möchte, habe ich irgendwie so ein Auge drauf, was bei denen geht, was sehr, sehr time-consuming ist. Und Loki, ich habe kein Leben. So, surprise! Was machst du am Wochenende? Ich stalke. So, nee, aber ich glaube, wenn ich Zeit habe, mich für ein Interview vorzubereiten, ich habe dann wirklich so 2 Tage, ich gehe alles durch. Okay. Also so, irgendwie kommt dann so ein ganz komischer Modus in mir auf. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch irgendeine Inselbegabung oder sowas, weil ich glaube, ich bin neurodivers und das ist aber auch schön und gut. Also jetzt finde ich es schön. Früher war es sehr schwierig für mich, damit umzugehen.
Kannst du kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, was das ist?
Ich weiß nicht genau, was ich habe. Ich glaube, die Menschen in meinem Umkreis könnten es beschreiben, aber es ist so, ich kann mir zum Beispiel, also ein gutes Beispiel ist dieses Interview-Ding, weil ich kann mir dann alles in diesen 2 Tagen merken über diese Person. Alles. Krass. So aber full. Bis ins letzte Detail, bis in dein Schullehrer der 5. Klasse, der irgendwo in einem Interview mal erwähnt wurde. Und es ist wie so ein Tunnel. Ich krieg dann auch gar nichts anderes mit, wenn ich so in Vorbereitung bin. Ich bin sehr so consumed von der Person.
Mhm.
Ich gehe dann sogar den Dialog durch in meinem Kopf. Und ich habe so perfekt immer mindestens 20 Fragen vorbereitet. Und dann gehe ich den Dialog in meinem Kopf vor dem Interview, keine Ahnung wie oft durch. Aber so krankhaft fast. Also okay, oh Gott, jetzt denken die Leute, ich bin total verrückt.
Überhaupt nicht, ich finde es richtig krass und gut.
Ja, aber nach dem Interview, so direkt danach, ich weiß gar nicht. Nach einer Klausur.
Okay,
also,
wow.
So direkt, wenn Kamera, Cut, hey, Foto, kennst du ja immer, macht Fotos fürs Thumbnail, noch vielleicht so kleine Insta-Shoutouts, bla bla bla. Also wenn das wirklich durch ist, das Interview, ist es, als ob mein Gehirn wie so ein Reset macht und dann ist einfach alles so runtergespült.
Oh, das ist so optimiert irgendwie.
Ja, aber es ist auch sehr anstrengend, weil ich beschäftige mich so sehr, es ist auch low-key sehr gruselig, weil wir sitzen nebeneinander, wie du und ich nebeneinander sitzen, aber ich weiß alles über dich und ich habe ein Gefühl für wer du bist und ich weiß in meinem Kopf, wie das Gespräch verlaufen wird. Das ist doch eigentlich creepy as fuck so.
Das ist wirklich creepy.
Ja.
Ich bin heute hergekommen, ich hatte keine Ahnung, wie das laufen wird. Ich weiß, wer du bist.
Ja.
Aber das ist ja das Schöne so bei Homegirls, dass wir uns sehr viel treiben lassen und gar nicht so strukturiert, dem einen oder anderen mag das aufgefallen sein, an die Interviews rangehen. Aber ich finde es total beeindruckend. Aber verstehe natürlich auch, wenn du sagst, es ist so anstrengend für dich.
Ja, also es ist dann aber auch, also wenn du meine Interviews anguckst, der Dialog ist ja so auch sehr leicht locker.
Absolut.
Genau, aber in Realität ist er auch so leicht locker, glaube ich, weil ich den schon tausendmal durchgegangen bin in einem Fake-Szenario. Also, weil ich mich so secure fühle in allem, was ich weiß und was ich als nächstes fragen kann und was so in meinem Kopf ist, dass ich halt so auch natürlich andere Situationen, also das Gespräch geht ja manchmal in eine Richtung und in die andere, aber ich kann es immer wieder zu dem zurücklenken, wo ich hin wollte. Es ist sehr creepy, aber das ist nur ein Beispiel, also so sehe ich es halt arbeitstechnisch. Ich kann mir super viel über menschliche Situationen merken, so ein bisschen so wie Gerüche sind, so richtig ins Detail. Ich bin so ein bisschen wie Sheldon, aber ich glaube, das kriegen halt die meisten Menschen nicht mit, weil ich es halt nicht zeige. Wenn ich in einem Restaurant einmal irgendwo, also wenn ich in ein Restaurant komme, ich weiß sofort ganz genau, wo ich sitzen möchte und ich muss dann da sitzen. Und wenn ich da einmal saß, muss ich immer da sitzen.
Was passiert sonst mit dir, in dir?
Ich fühle mich einfach sehr unwohl. Mhm. Ja, also ich fühle mich super unwohl. Es ist sogar so, es gibt so einen Platz in meinem Shoutout Erbil, da esse ich richtig, richtig gerne und es ist so wie mein Wohnzimmer. Und die haben einfach irgendwann, warum auch immer, ihre Tische umgestellt, okay? Also so einfach so, ja, wir machen mal was Neues. Ich bin reingekommen, ich war so überfordert und der Besitzer von dem Laden hat mich angeguckt, hat so die Tische angeguckt und ich war so richtig so irgendwie so, wie wenn Sims konfus sind und einmal so durchdrehen. Kennst du das, wenn die so einfach so, wenn du die in jede Richtung laufen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen? Und meine beste Freundin, die kann natürlich mega damit umgehen, die war so, beruhig dich, Steph, alles okay, alles okay. Und dann war er so, was ist los? Und dann guckt sie ihn so an, also den Besitzern, die Tische sind umgestellt. Er so, fuck, okay. Und weil ich halt jeden Tag dort bin fast, oder jeden zweiten, der ist so süß, der hat dann so den Tisch, wo ich immer sitze, hat er dann wieder so hingestellt. Also jetzt macht die Tischordnung überhaupt keinen Sinn, to be honest. Aber aus Liebe zu mir, weil ich eine sehr gute Kundin bin, hat er dann den Tisch umgestellt. Und ja, es sind viele Sachen, die so ähnlich sind. Aber ich wusste auch vor lange nicht, dass ich nicht in Anführungszeichen normal bin.
Wie hast du das rausgefunden?
Ey, das ist so, ich kam auch darauf, um ehrlich zu sein, nicht klar, weil meine Freunde, die sind seit vielen Jahren meine Freunde und meine Familie ist ja sowieso mein Verhalten gewohnt in so vielen Sachen. Und ey, oh, das ist jetzt richtig verrückt. Okay, basically, ich wusste nicht, dass es mein Verhalten nicht normal ist, weil meine ganzen Freunde und meine Familie mir nie das Gefühl gegeben haben, dass es nicht normal ist, weil sie sich ja auch daran gewöhnt haben. Also für die ist klar, wenn wir in dem Restaurant sind, sitzen wir genau an dem Tisch, sonst ist es ein Dings. Oder wir warten so lange, bis er frei wird. Also es ist wirklich absurd teilweise. Oder auf was für Sachen ich achte oder was so Regeln ich habe für mich und ne, so ein bisschen OCD-mäßig auch. Und dann habe ich so einen Typen gedatet. Ja, und dieser Typ meinte dann irgendwann zu mir, aber du weißt schon dazu, also dass das nicht normal ist. Und ich war so, hä, klar, das ist doch, also warum soll das nicht normal sein? Und dann hat er dann so, also obviously wir daten nicht mehr, aber er hat dann so langsam, aber sicher mir so aufgedeckt, was alles nicht normal ist an meinem so normalen Alltagsverhalten. Und dann habe ich mich mit meinem besten Freund, einer meiner besten Freunde auf jeden Fall, Safe Hachi, hingesetzt irgendwann. Und ich war so,
liebe Grüße.
Ja, yes, genau, ihr kennt euch ja auch. Und dann meinte ich so, ey, wir waren Korean Barbecue an meinem same Tisch wie immer. Surprise, logisch. Und dann meinte ich so, ey, der sagt, ich bin nicht normal wegen dem und dem und dem. Und der hat mir sogar, das fand ich sehr, sehr überschwänglich, so ein Buch bestellt. Ich weiß nicht mehr über Neurodiversität, Ego, ich weiß es nicht mehr, irgendein Buch, so Self-Help-Book-mäßig, was ja auch sehr, sehr überdings ist. Oder überdrüssig, wie heißt es auf Deutsch?
So übergriffig.
Übergriffig. Mhm. Und dann habe ich das alles so meinem Hachi erzählt und dann habe ich einfach gesehen, wie er so mich nicht richtig angucken konnte und dann war er so, naja, Steph, also du weißt ja, dass ich dich sehr lieb habe, aber manche Sachen sind schon komisch und in dem Moment ist einfach für so 3 Wochen meine Welt zusammengebrochen, weil ich war so, warte mal, hä? Ich dachte, das ist alles so voll normal, aber wäre schon normal, fuck it so, weißt du, aber
voll.
Ja, so habe ich es rausgefunden. Ich glaube, es war vor 2,5 oder 3 Jahren und seitdem beschäftige ich mich auch sehr viel damit und kenne überhaupt Wörter wie neurodivers und so, also Davor wusste ich das irgendwie nicht. Ich dachte einfach, so normal behavior. Es ist nicht normal. Du sollst im Restaurant überall sitzen können. So, weißt du, was
okay,
ich meine?
Ja, voll.
Hast du sowas? Hast du so Ticks? Aber so richtig skurrile, wo du es einfach nicht erklären kannst, warum?
Nee, eigentlich nicht. Ich finde, ich war mit Menschen zusammen oder mit Menschen sehr viel Zeit verbracht, die diese krassen Ordnungsticks haben und diese Perfektionsticks. Und ich glaube, das kann schon auch für die Person super anstrengend sein. Ich war mit einer Person zusammen, die sich übelst abgefuckt hat, dass ich so Cremedeckel nicht richtig zugedreht habe.
Wow, das ist so spezifisch.
Und genau, das war nur so ein Beispiel. Mir ist das aber immer wieder passiert. Und es kam dann auch so zu Streit, weil ich so war, Alter, wie kackegal ist es bitte, wie ich eine Creme zumache oder dass ich irgendwas nicht richtig zusammengelegt habe oder so. Mm. Und ich glaube, es ist aber für beide Seiten sehr anstrengend, wenn man dann aufeinander trifft. Und ich glaube, deshalb ist es gut, solche Sachen über sich zu wissen, dass man darüber spricht und auch so empathisch und verständnisvoll miteinander sein kann. Aber nee, ich habe nur so komische Körperzuckungen, wo sich so ein ganz komischer innerer Druck aufbaut. Das hatten wir letztens schon in der Sendung. Da ging es um ADHS und da hat Veri ein bisschen über ihre Diagnose erzählt, verifiziert. Und da habe ich auch gemerkt, ah krass, ja, manchmal habe ich in meinem Körper so komische Dinge und ich kann das nicht kontrollieren. Und dann kriege ich so ein ganz krasses Unwohlsein und es baut sich so ein innerer Druck auf. Aber nee, so wie du das beschreibst, das habe ich nicht. Aber ehrlicherweise klingeln da ganz viele Leute in meinem Kopf, wo ich gerade denke, ah, vielleicht muss ich denen übergriffigerweise mal
so ein Buch schicken
oder so. Ja. Ja, aber es ist witzig, dass du das gerade ansprichst, weil als Helene und ich über die Sendung heute gesprochen haben, da hat sie noch gedacht, sie kann dabei sein. Da hat sie gesagt, ey, ich würde sehr gern mit Steph auch über Dating sprechen, weil wie krass ist es, dass du so offen mit Dingen umgehst? Und die Frage war auch so ein bisschen, warum hast du dich dafür entschieden, so offen darüber zu sprechen?
Also was meinst du mit offen? Weil ich immer so unfassbar...
Weil du so deine Dating-Stories erzählst und so ein bisschen über dein Privatleben. Wie privat kann man öffentlich werden so?
Ey, das Ding ist, irgendwie entweder mir fehlt so ein Gefühl von Scham, das ich einfach nicht hab. Vielleicht auch aufgrund meinem so whatever da los ist in meinem Kopf.
Ja, ich finde, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ist nur eine Entscheidung.
Aber es gibt ja schon viel Judgment dann auch, ne, dass das mit einherbringt. Wenn man macht sich ja auch in der Form sehr angreifbar, vor allen Dingen als Girl so und auch in der Szene und ich bin ja auch vor allen Dingen im Rap-Bereich. Ich glaube, erstens bin ich auch ein bisschen dramatisch und irgendwie ist es auch so mein Coping-Mechanism, dann so passiv-aggressive Memes zu posten. Mhm. Ich liebe das. Und ich finde auch einfach massiv viele passiv-aggressive Memes. Also das sind so... Ja, ich glaube, ich bin auch...
Du hast einen guten Algo dafür.
Ich habe einen guten Algo dafür. Und ich denke mir mal so, ey, ganz ehrlich, nein, jeder soll es wissen. Es ist einfach nicht einfach.
Ja.
Es ist super nicht einfach. Also das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich glaube, ich habe einfach kein Schamgefühl, was das betrifft. So.
Und was würdest du aber sagen, was, wenn du über dich selber nachdenkst, was ist zu privat für Instagram? Also gibt es so Teilbereiche deines Lebens, die du nie teilen würdest?
Das ist eine gute Frage. Nee.
Wie ist es mit deinem Wohnort oder so?
Ich würde jetzt nicht im Internet schreiben, wo ich wohne. Mhm. Auf gar keinen Fall. Weil ich habe letztens ein Event gemacht, da habe ich in einem Blumenladen in Kreuzberg gearbeitet für Valentinstag, weil du weißt, I love love, so. Mhm. Und ich liebe Valentinstag, that's my favorite day. Und habe dann gesagt, hey, ich bin in dem und dem Blumenladen und mache hier Sträuße und habe es halt wirklich einfach durchgezogen. Es hat so Spaß gemacht, es war auch sehr, sehr voll, aber immer in so Schüben. Und es kam einfach echt Leute dorthin, wo ich mir dann gedacht habe, so, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich nochmal announce, wo ich bin im Internet.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, manchmal ist es auch sehr viel Naivität, die ich mitbringe, dass ich gar nicht checke, dass es auch nicht gute Menschen im Internet gibt. So, ne? Also ich glaube, ab da war dann so der Moment, wo ich dachte so, ich hätte eh niemals meine Adresse geleakt. Ja. Weil, ich weiß nicht, hast du auch Stalker und sowas?
Ich glaube, Stalker würde ich es nicht nennen, aber es gibt manchmal so komische Situationen, wo ich denke, ah krass, woher weißt du, dass ich jetzt gerade hier bin und dass es mir dann doch zu viel auf Nachrichten geantworte und so.
Okay.
Aber es ist nicht direkt, nein.
Okay, ja, ich habe halt so Stalker auch und ja, das ist so...
Scheiße.
Ja, es ist super nervig, aber was, also ich kann ja, also es ist eine freie Welt, so, die tun mir jetzt aktiv nichts, aber es gibt auf jeden Fall schon mehrere Leute, die da so krass, ja, auch Leute, die halt zu diesem Event gekommen sind und ich war dann maximal überfordert auch. Zum Glück war mein Management da und mein Team war da und ich konnte dann die Situation relativ schnell so, also die Situation nennen, to be fair, relativ schnell klären und auch so lieb klären, weil ich bin auch kein gemeiner Mensch. Also ich will jetzt nicht sagen so, ah, du fucking Stalker, so verpiss dich, so überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass ja, da muss ja auch irgendetwas sein, dass den Personen, also dass den Personen so geht, dass sie sich so auf mich so einprägen, ne, so,
ja, und
dass
es auch so kennenlernen ist. Wollen und sehen wollen und so, ja.
Oder noch viel, viel verrückter denken, dass sie mich kennen. Und es ist ja nur ein Teil, also auch wenn ich sehr viel zeige, so von meinem Leben und wer ich bin, auch von meiner Familie, meine Weihnachtsstories sind sehr beliebt, ich will jetzt nicht sagen, so, die sind schon sehr beliebt, ist es dann trotzdem so, also so, dass die Leute mich in meinem vollen Sein natürlich trotzdem nicht kennen, ne? Ja. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall nicht unbedingt immer zeige, also ich zeige, wenn es mir schlecht geht, ich habe kein Problem, das zu posten, ich finde es wichtig zu sagen, ey, es geht mir fucking scheiße. So, ich arbeite an mir, ich bin jetzt in Therapie, ich bin traurig, ich bin depressiv, ich habe gerade eine depressive Phase, weil ich das Gefühl habe, es geht voll vielen Menschen so. Mhm. Und es ist doch schön, wenn du weißt, es geht jemandem anders auch so. Also mir hilft das immer, auf jeden Fall.
Voll.
That's why, when I'm struggling with my motherfuckers, you know, so, was, das Date war scheiße, mein Gott,
hey,
er war so frech.
So viele Leute mit dir wahrscheinlich und denken, ja geil, ey, endlich sag's mal jemand, mir geht's ja auch die ganze Zeit so in Berlin.
Ja.
Ich glaube, es kann auch ein sehr empowernder Move sein, sowas zu teilen.
Ja, safe. Aber ich habe auch, manchmal habe ich das Gefühl, fuck, wenn ich zu viel teile, die Typen, die das sehen, die haben dann so das Game, um zu wissen, wie die mich so ansprechen, was ich halt nicht mag, was ich gut finde. Und dann ist es so, ah, okay.
Aber hat sich schon mal jemand gemeldet, über den du öffentlich gesprochen hast, der dann so meinte, hey, hast du gerade über unser Date gesprochen oder so?
Nee.
Okay.
Weil, also wenn ich ein schlechtes Date habe, dann gibt's kein zweites und meistens ist dann, also ist das Thema dann auch durch so. Und dann, also ich kommuniziere das dann. Ich bin, to be fair, ich bin sehr offen. Also ich sage dann einfach, hey, also was war denn das jetzt gerade? Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, tut mir leid, es gibt kein zweites Date, dir alles Gute.
Ja.
Punkt. Und ich nenne ja keine Namen.
Voll.
Don't kiss and tell.
Ich würde, glaube ich, noch gerne ein bisschen tiefer so in deine Vergangenheit eintauchen, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, weil ich glaube, so neben diesen legendären Interviews und deinem Social Media Game und allem, was du machst, wissen vielleicht viele gar nicht so richtig, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Und vielleicht können wir so kurz abreißen, wie so deine Lebensgeschichte bis hierhin war. So kurz man das halt in einem Podcast machen kann. Du bist ja in Nairobi geboren.
Genau, ja. Ich bin in Nairobi geboren, ja, Mann.
Und wann bist du nach Deutschland gekommen?
Ich glaube mit 13 oder 14.
Mhm.
Also sehr spät. Genau, ich bin in Nairobi geboren, meine Mama ist Kenianerin, mein Vater ist Deutsch. Er war da stationiert, hat sie da kennengelernt. Wir haben sich verliebt, haben zwei Kinder bekommen. Genau, und die haben sich dann getrennt und ich bin mit meiner kenianischen Mutter nach Deutschland gezogen mit 13, um auf meine deutsche Oma aufzupassen. Und zwar nach Rheingönheim in Ludwigshafen am Rhein. Shoutout Ludwigshafen am Rhein, einer der hässlichsten Städte, die es in Deutschland gibt.
Schön.
Der schlimmste Ort. Also wenn es irgendwas Schlimmes gibt, ist es safe in Ludwigshafen am Rhein.
Wow.
Ja, aber wir haben coole Leute. Apache kommt von da, Hood Black kommt von da. Mm. Okay, Daniela Katzenberger, weiß jetzt nicht, ob die cool ist, aber ey, Shoutout Daniela Katzenberger.
Hey, Katze.
Weißt du, was ich meine? Also wir haben ein paar Leute. Ich glaube, Helmut Kohl, I don't know. Random, kennst du aber die Ramos random Auswahl an Menschen. Genau, und Ludwigshafen ist halt eine richtige, sehr, sehr hässliche Stadt. Und aber irgendwie, ich liebe diese Stadt. Sie ist einfach so unfassbar sozusagen.
Geil. Aber du bist dann trotzdem von da wieder weg, oder?
Ja, ich bin von da weg. Ich bin da zur Schule gegangen, so. Und bin dann mit 18 direkt reingehauen. Das war mir zu klein dann doch.
Mhm.
Aber ich war schon immer, also ich war einfach neugierig auf die Welt. Es war schön. Ich bin direkt 18, war weg. Gone.
Und ich habe gelesen, dass du erstmal nach Cottbus bist zum Studieren.
Ja, das war schrecklich. Also sorry, no hate an Cottbus, aber grauenvoll. Da habe ich so schlimme Sachen erlebt.
Hey, das habe ich gelesen.
Ja, das war schlimm. Also Cottbus war aber nur eine kurze Zeit. Das war so ein halbes Jahr von meinem Leben. Also es ist ja oft so, dass Studenten ein Semester machen und dann halt gucken, ob es passt oder nicht passt. Es hat absolut nicht gepasst. Und ich war in Cottbus, weil die hatten super viele internationale Studiengänge. Also wirklich full auf Englisch. Und ich wollte eigentlich immer ja, dann von Deutschland irgendwie raus und wieder einen Schritt weiter in die Welt und so meinen Studiengang aussuchen. Aber ich habe dann dort gelebt und es war wirklich als Mensch mit meiner Hautfarbe schrecklich. Also so blatant aggressive racism. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich in Deutschland oder in meiner Familie Menschen krassen Rassismus erlebt haben, aber ich glaube, so gibt es vielen Leuten.
Hey, aber es ist schon auffällig, wie geballt es dann doch auch an Orten wie diesen stattfindet, oder?
Ja, früher hat man halt geguckt, wie tief hängt das NPD-Plakat, dass du weißt, wie die Lage ist in dem Ort, wo du dich befindest. Weißt du, was ich meine? Ja, es war so verrückt, weil ich hatte einen Hund und man nennt das im Osten Kaufhalle, so habe ich gelernt. Man sagt nicht, man sagt nicht Shopping Center oder Mall oder so. Okay, dann weißt du ja, Kaufhalle, ja, genau. So, und ich war in so einer Kaufhalle und ich hatte so einen fetten Golden Retriever namens Devin, Shoutout, er ist leider tot, leider Gottes. Und ich hab den so, das werde ich nie vergessen, ich bin einfach einkaufen gegangen und hab den halt draußen angebunden. So wie man es halt, also ist ja voll der normale Move. Kam dann raus und solche Kaufhallen haben so Security-Dudes. Und er hatte nicht gesehen, wie ich den Hund angebunden habe und hat nur gesehen, wie ich rauskomme und wie ich dann natürlich meinen Hund ableihen wollte und gehen wollte. Und er ist dann hergekommen und war so, nee, no. Ich so, hä? Ich so, wie bitte? Er so, ja, was machen Sie da so mäßig, ne? Also dann hat er erst gecheckt, weil ich meinte, wie bitte so, denkst? Und das Verrückte ist, er konnte nicht glauben, dass eine Person mit meiner Hautfarbe einen Hund besitzen kann. Das ist mein voller Ernst. Er war so voll schockiert. Und ich war so, hä, aber Sie sehen doch gerade, wie sehr er sich freut, mich zu sehen und bla. Also, das ist mein Hund.
Oh, dass du dich dafür rechtfertigen musst, tut mir alles so leid.
Nee, ist alles okay. Also, ich hab keine Animosity oder Hass oder Wut. Ja. Wer weiß, also, der ist ja, das ist ja pure Ignoranz einfach, ne? Und wahrscheinlich in seinem Leben hat er noch nie gesehen, wie ein Mensch mit meiner Hautfarbe einen riesigen Golden Retriever besitzt. So, es kann ja sein. Also vielleicht dachte er, ich will den klauen oder so. Und dann habe ich es ganz schnell und easy gelöst. Ich war so, die Plakette, das ist mein Hund, Mann, ich zahle Steuern für den, sowas. Also was reden wir hier gerade? Und dann hat er das dann auch angenommen, aber ja, das ist nicht mal das Schlimmste, was ich da erlebt habe. Also so, das war halt schon sehr, sehr weird. Oder zu dem Zeitpunkt, mein Freund war weiß und wenn wir Händchen halten durch die Stadt gegangen sind, haben wir einfach Kommentare abbekommen. Und er vor allem. Also es war schon krass. Also ich glaube, gut, das ist auch viele Jahre her, ne? Das ist jetzt auch 9 Jahre her oder so.
Ja, ich weiß nicht, ob sich dort so viel geändert hat, um ehrlich zu sein. Ich betrachte natürlich die politische Entwicklung im Osten auch mit einem sehr wachen Auge. Und ich glaube, um den Erzählungen, die du gerade geschildert hast, wenn man sich damit nochmal beschäftigen möchte und kann, es gibt ein ziemlich gutes Buch von Testo, von Zugezogen Maskulin, Nuller Jahre, wo er, also er hat keinen Migrations-Background, er beschreibt einfach als weißer Jugendlicher, wie sein Aufwachsen in den Nachwendejahren im Osten gelaufen ist und wie krass durchsetzt es von Nazi war und was es für ein Sumpf war und was auch so Bauchlinke und Punks und jeder, der irgendwie nicht dazugehört hat zum mittelrechten Milieu, abgekriegt hat und wie krass das war und wie lange das auch so war. Und als ich das erste Mal gelesen habe, war ich so, ah krass, ja, das war irgendwie unsere Jugend im Osten und wir haben das irgendwie lange nicht aufgearbeitet. Und ja, dass du das jetzt auch nochmal erzählst, erinnert mich irgendwie an dieses Buch.
Weil es ist ja per se, genau, es ist ja, also der Typ hat mir ja faktisch nichts getan, aber irgendwie scheint er ja nicht verstehen.
So Strukturen.
Genau, er kann nicht verstehen, wie das sein kann. Also er hat es einfach vorher noch nie gesehen, während, ne, also, aber ich habe keine Wut mehr, also schon lange, ich glaube, man ist sehr abgestumpft irgendwann und ich habe das halt einfach so hingenommen und krasserweise, ich musste mich halt erklären einfach auch so und war so, ja, das ist mein fucking Hund, so, ne? Aber seitdem, also ich bin nach Berlin und ich kann dir sagen, es gibt kein, also ich achte schon sehr darauf, in welche Städte ich gehe, einfach weil ich mich entschieden habe, ich möchte mich nicht mehr unwohl fühlen, so. Oder das Gefühl haben, so, okay, es ist gefährlich. So bin ich groß geworden. Warum soll ich das weiter ausleben? Also, weißt du, was ich meine?
Voll.
Ja.
Trotzdem vielleicht eine Sache noch dazu, weil wir gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen haben, dass auch in Berlin dir ein recht prominenter, beschissener Vorfall passiert ist.
Ja.
Vor 2 Jahren. Und es ist gerade, ne, Gerichts hin und her, Ping-Pong, so. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erzählen, was da passiert ist und wie da auch der Stand ist, weil es hat plötzlich so eine krasse mediale Öffentlichkeit gehabt und Savas hat auch darüber getwittert und
oh ja, der ist total ausgerastet, aber er war auch natürlich sehr sauer, muss ich halt sagen. Ich bin ja seine beste Freundin und ich wurde ja angegriffen, also so, ne? Ja, ich glaube, ich kann einfach kurz also nochmal erzählen. Ich war in Kreuzberg in meiner Straße, wo ich mich absolut pudelwohl fühle, auch wenn es eine verrückte Straße ist, in meinem Lieblingscafé mit meiner besten Freundin, die auch mixed ist wie ich. Sie ist halb Nigerianerin, halb deutsch. Und wir wurden dann einfach die ganze Zeit so dumm angemacht, angepöbelt von einem Mann, der da mit seiner Partnerin war. Und genau, letztendlich, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil, wie gesagt, der Prozess ist bald zum Glück zu Ende. Das ist so, also Prozesse ziehen sich halt auch voll. Ey, Loki, ich muss mal einfach eine komplette so Serie darüber machen, wie das eigentlich so eine Verhandlung auch abläuft. Ne? Also,
das ist 2 Jahre her.
Ja, aber das
oder
geht.
Zweieinhalb.
Boah, das weiß ich. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, 2,5 ungefähr oder 2. So. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau das genaue Datum vom Vorfall. Ich verdränge es auch, glaube ich, ohne es zu wissen, so ein bisschen. Aber also so wie ein Prozess verläuft, wie es dir geht als so das Opfer in dem Fall, also was du da durchmachen musst. Und das ist schon krass, was von einem abverlangt wird, ne? Auch nicht nur psychologisch, aber auch finanziell. Also für dein Recht einzustehen ist nicht einfach.
Mhm.
Aber die.
Und teuer?
Es ist arschteuer. Es ist arschteuer. Ich kann mittlerweile verstehen, warum sehr, sehr viele Opfer nicht ihre Täter vor Gericht bringen oder so weit kommen, wie ich gekommen bin.
Weil es Kapazitäten verbraucht, viele Ressourcen.
Psychologische Kapazitäten, finanziell so. Also es ist schon krass, was abverlangt wird, damit du als Mensch dein Recht als Mensch bekommst und deine Justiz bekommst. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich wusste, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Genau, wir waren, es war eigentlich voll der schöne Sommerabend. So, ich hatte gerade ein neues Release. Ich glaube, es war irgendwas mit Farid Bang, hatten wir gerade irgendwas released. Und sie hatte, oh, ich weiß es wie, sie ist Managerin geworden. Also sie hatte so, es war eigentlich so ein cooler Abend. Und es war einfach dann ein absoluter Albtraum, weil dieser Mann hat uns letztendlich rassistisch beleidigt. Wir waren deeskalierend und sind gegangen. Er hat uns verfolgt nachts. So lange, bis ich irgendwann gedacht habe, so auf, also, ne, beim Verfolgen noch beleidigt. Hat da, also davor auch kommuniziert, erst bei der AfD, als Politiker bei der AfD, ganz stolz. Und irgendwann, nach dieser Verfolgung, oder so also während der Verfolgung, sorry, habe ich mich umgedreht und einfach gesagt, so nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Und dann wurde er relativ schnell gewalttätig einfach, also eigentlich direkt so. Ich habe einfach so gesagt, ey, ich bin kein N-Wort, ich bin ein Mensch, weil er hat uns die ganze Zeit als N-Wörter beleidigt. Und dann, ja, hat er mich geohrfeigt und das ging dann so schnell. Also irgendwann wirklich, ich habe mich natürlich sofort gewehrt. Was heißt natürlich? Ich glaube, viele Menschen wären vielleicht auch in Schock gewesen.
Ja.
Ich war es nicht. Ich habe einfach direkt zurückzuschlagen, weil, also, ich wehr mich. So.
Ja.
Aber so bin ich auch vom Typ Mensch her und
ja. Auch krass mutig und natürlich auch risikoreich, ne?
Oh ja, oh, meine Mutter, die war fix und alle. Sie meinte, weißt du, was alles hätte passieren können, so, ne?
Guck, was Rap aus dir gemacht hat.
Ey, ich armte tough cookie. Guck mal, was Kenny aus mir gemacht hat, Cottbus aus mir gemacht hat. Ja, scheiße, ich bin auch, um ehrlich zu sein, mein älterer Bruder, Dings, einfach so, ich habe eine sehr Raufboldart, sagt man. Also ey, you can't fucking push me around, so. Das will ich sehen, also, ne? Und ich habe mich direkt gewehrt und ich glaube, der hat damit nicht gerechnet.
Mhm.
Weil ich bin ein bisschen kleiner und hatte einfach so, kennst du Latschen an einem Sonntagabend, das ist Sommer, so Oversized Shirt, so Baggies, so, du siehst einfach, du bist einfach so eigentlich so voll relaxed. Aber ich habe mich krass gewehrt. Ich habe mich krass gewehrt und dann in dieser körperlichen Auseinandersetzung hat er mich gebissen. Und dann kam natürlich die Polizei. Es war wirklich riesiges Drama in der Straße. Die Leute sind rausgekommen. Also es war wirklich sehr, sehr
viele
krass.
Viele Zeugen auch, ne?
Sehr, sehr viele Zeugen, weil im Sommer, das ist auch mein Glück, danke Gott, viele haben ihre Fenster offen. Das heißt, die hören Schreie. Also auf der Straße war in dem Moment einfach niemand, aber es kamen auch voll viele Leute aus den Häusern und das war echt so schockierend. Er hat natürlich dann so getan, als wäre er das Opfer, was auch sehr krass war, was aber diese Zeugen auch gesehen haben, dass er als Aggressor auf einmal so das Spiel sozusagen umgedreht hat oder das Spieß umgedreht hat, ich weiß nicht mehr, aber so auf einmal so getan hat, als wäre er so das Opfer aus der Situation. Aber ja, wir sind dann, also wir haben uns beraten dann, meine beste Freundin und ich, wie wir damit umgehen wollen als Menschen, was uns passiert ist. Also klar, ich war in Schock sehr lange und körperlich. Also ich hatte seine Bissspur in meinem Arm für ein Jahr.
Das ist so krank.
Ja, stell mal vor, du hebst deinen Arm und das Erste, was du siehst, ist immer einfach dass diese Gewalt, die dir angetan wurde. Ne? Ja. Und aber meine beste Freundin und ich waren uns sehr sicher von Anfang an, dass wir uns wehren werden. Mhm. Aber halt auf dem richtigen Weg.
Ja.
So wie es unser Recht ist. Und das Krasse ist, unsere Familien, also vor allen Dingen meine Familie, die ist so, die haben so viel Angst vor dieser Partei, vor den rechten Menschen hier. Und die haben Angst, ne, also wirklich einfach Angst, dass sie nicht mal wollten, dass ich vor Gericht gehe. Obwohl sie wussten, dass was mir angetan wurde, falsch war. So. Und das ist halt etwas, was mich sehr überrascht hat, weil ich weiß noch, ich habe meinen Bruder, meinen älteren Bruder angerufen. Ich meinte so, boah, ich werde den, ich so, ne, ich werde vor Gericht gehen, ich werde alles geben, so, das geht nicht. Er ist Politiker, er war auf Wahlzetteln, also ein Politiker für, ich glaube, Bezirksamt Mitte.
Das ist so krass, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, also, ne, das versteh mal, also ja. Ich bin wählen gegangen in dem Jahr und sein fucking Name stand auf dem Wahlzettel. Weißt du, wie du dich dann, Alter, fühlst? Jemand, der mich nicht mal als Menschen betrachtet, aufgrund meiner Hautfarbe, steht auf dem fucking Wahlzettel, der auch, hier ist einmal, es gibt ja zwei Sachen in diesem Prozess. Einmal, es ist rassistische Gewalt, ja, und Rassismus, so. Es ist auch officially a hate crime, so hat es auch die Richterin benannt.
Ja, okay.
Die Richterin benannt, auch die Staatsanwältin. Die haben es wirklich gesagt, das ist eine Hate Crime, so. Aber es ist ja auch, es ist ein Mann, der eine Frau, also es ist ja auch noch die Dynamik von, du wirst nachts als Frau verfolgt und angegriffen. Also verstehst du, was ich meine?
Ist schon der Albtraum.
Ja, genau. Also es sind so zwei Sachen. Ja. Du wirst nachts verfolgt, angegriffen, weil du nicht, also full aus Deutschland kommst, basically. So, ne? Oder nicht mal das, weil ich habe ja einen deutschen Pass, sondern weil meine Hautfarbe die ist, die ich habe. So. Und dieser Prozess dann erstmal mit meiner Familie, ich so, nein, ich werde mich wehren, hundertprozentig, das geht nicht. Dieser Mensch darf auch einfach kein Politiker sein. So. Jemand, der sowas macht, darf doch nicht zur Wahl stehen. Also es waren so voll viele Sachen, die da passiert sind. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich bin sehr, 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 sehr stolz auf meine beste Freundin.
Ja, Mann.
Wir haben sehr viel gelitten in diesem Prozess. Er hat sich ja dann auch, also, du musst ja die Person immer wieder sehen. Du musst dir anhören, was sie über dich sagen. Auch wenn es der krankste, also wirklich Müll ist, was sie zu erzählen haben. Und diesen Prozess auch durchzunehmen. Ich meine, Savasch war da, so, er ist mein bester Freund. So, natürlich kommt er, ne? Und er ist gekommen, meine Familie ist dann gekommen, weil die haben gemerkt, okay, sie wehrt sich und dann auf einmal war es so, okay, wir wehren uns so, ne? Und ich bin sehr, sehr stolz. Es war aber nicht einfach, das öffentlich zu machen. Also er hat es als erstes öffentlich gemacht und hat so voll die verrückten Sachen in so Interviews gesagt, sagt auch immer noch das N-Wort. Also er sagt es einfach noch.
Ey, es ist so schwierig in mir, Gerd, in dir natürlich schon längst auch. Aber ich bin nur so, Alter, kann nicht mal jemand was unternehmen gegen den Typen? Also was man alles ihm wünscht und nicht aussprechen darf, ist halt krass.
Aber das ist das Ding. Das ist falsch.
Du bist
falsch.
Da vielleicht schon drüber, ja.
Nee, weil ich wusste damals schon, das ist falsch. Weil so ein Menschen, er ist ja Doktor, Professor, ja, irgendwas und er denkt, er kann mit diesem Verhalten durchkommen. Und er dachte, wegen wie ich rede, wegen wie ich angezogen war, dass er einfach so, dass keine Konsequenzen für ihn hat. Und die einzige wahre Konsequenz für diesen Menschen, ich habe mit meiner besten Freundin darüber geredet, ist, dass er kein Politiker mehr sein darf, Punkt eins, und dass er halt vorbestraft wird und damit leben muss.
Ja.
Und dass diese Ziele haben wir erreicht und ich wollte, dass jeder weiß, dass er dieses Monster ist.
Ja.
Und ich glaube, auch das habe ich erreicht. So, also im Endeffekt, es ging auch darum, für etwas zu stehen. Ich habe kein Schmerzensgeld gefordert, wollte ich nicht. Mir ging es nicht, nie darum. Es ging mir darum zu zeigen, andere Menschen, es ist ein harter Weg, aber ihr könnt auch gegen solche Menschen vorgehen. So, ihr könnt, aber ihr müsst den richtigen Weg nehmen. Du musst es vor Gericht machen. Du kannst nicht auf eigene Faust. Es ist so schwer, auch das so zu sagen, weil man diese Wut hat, ne?
Ja.
So eine Urwut, so. Aber das ist nicht der richtige Weg. Jeder Mensch in diesem Land hat sein Recht.
Ja.
Es ist mein Recht, gegen diesen Menschen, der mir Unrecht getan hat, vorzugehen. Aber dafür gibt's diese Gesetze. Ja, es ist nicht fair, weil du als Opfer Sachen durchmachen musst, die du eigentlich
nicht durch... Die sind unbezahlbar, ne? Also die sind eigentlich nicht wieder gut zu machen, so.
Nein, gar nicht. Ja. Also so, überhaupt nicht, ne? Und, aber trotzdem, es hat schon seinen Grund, dass diese Sachen so sind, ne? Weil es gibt bestimmt auch viele Menschen, die wegen Sachen, die unschuldig sind, die dankbar sind, dass diese Sachen halt in place sind, dass denen, also dass sie ihre Unschuld beweisen konnten, ne? Aber in diesem Fall war es natürlich so, dass er absolut schuldig ist und wirklich einfach wirklich ein Monster, ne? Und alle, die bei dieser Gerichtsverhandlung dabei waren, also es war kristallklar, dass dieser Mensch denkt, Menschen, die aussehen wie ich, sind unter ihm als Wesen, so, ne? Mhm. Also das ist so skurril. Ja. Und das halt noch damals, was waren das, 2022 oder so, oder 2021. Und ich dachte mir, und das Schlimme ist, als wir dann wirklich uns geäußert haben, ich habe so ein Video gemacht, in dem ich das erklärt habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass er die ganze Zeit über mich redet. Und natürlich, er ist Professor, Doktor, keine Ahnung was, ich bin einfach Steph, so, weißt du? Und ich wollte einfach sagen, was passiert ist und Menschen warnen, weil es gibt rechtsmotivierte Gewalt überall. Und you're not safe, whoever you are. Ich will keine Angst schüren. Ich glaube, viele Menschen waren auch überfordert damit. Die haben es anfänglich nicht geglaubt, weil es so skurril ist. Also bei aller Liebe, ich wurde von einem Rechtsradikalen gebissen, so. Und die Leute waren halt so, die wollten es auch nicht wahrhaben.
Ja.
So, ne? Okay. Die waren so, ja, sie macht Story, bla. Und,
ist das auch schon wieder ist.
Aber es ist so, weil du möchtest doch nicht in einer Realität leben, in der das die Realität ist, dass das passiert. So, also ich kann es schon verstehen. Das ist so eine verrückte Sache, die mir passiert ist. Selbst jetzt, also wenn ich dir sage, es ist so, what the fuck? Ja, also ich hatte einfach seine Bissspur in meinem Arm ein Jahr lang.
Hey, ich finde krass, wie reflektiert du damit umgehst, wie mutig du bist und irgendwie Glück im Unglück. Finde ich auch krass, dass ihr zu zweit seid.
Ja, ja. Wobei ich habe das Gefühl, sie hat gar nicht so... Bei ihr war es halt in Anführungszeichen nur Beleidigung, aber
aber ihr könnt Anführungszeichen, es teilen und.
Ja, wir sind eh die gleiche Person, so sie und ich. Dieser Prozess hat uns sehr, sehr zusammengeführt, noch mehr, auch als wir schon sind, so. Aber es war sehr schwer. Also, es sind viele Hürden. Ich finde, daran sollte man arbeiten, ne? Dass es vielleicht Geldtöpfe gibt für Leute, die was dagegen machen wollen oder dass es. Dass man so ein, ja, irgendein Space hat wohl, weil die haben mir dann Sachen gegeben, so, ja, geh dahin, aber das war gar nicht spezifisch auf rassistische Gewalt eigentlich auch so, ne, und
also. Voll die guten Ansätze.
Ja, aber ey, wie gesagt, ich kann nur sagen, was mir passiert ist, ich weiß, dass dieser Mensch jetzt Konsequenzen von seinem Handeln hatte. Bin der Meinung, es ist nicht das erste Mal, dass diese Person solche Sachen gemacht hat, weil da so viel, ich weiß das Wort nicht in Deutsch, aber Entitlement. Weißt du, was Entitlement ist auf Deutsch? Wenn du
Anspruch.
Ja, er glaubt. Nee, nicht Anspruch.
Berechtigung, Anrecht.
Ja, er denkt so, er hat das. Also, nee, ich weiß nicht. Okay, wir finden nicht das richtige, passende Wort. Aber es ist so, er hatte so viel. Ja, genau, weil er dachte so, ich bin Akademiker, ich bin Politiker, ich habe das Recht, so mit Menschen, die ich nicht verstehe. Mal als Menschen betrachte, also, ne, mit meinem Umfeld dann auch so umzugehen und zu machen, was ich will, because I'm untouchable. So, no, you're fucking not. You got the right one today. You got the right one. So, nein. Und dann aber standhaft bleiben. So, ich muss ja zu diesen Prozessterminen immer und immer wieder.
Was glaubst du, wann das vorbei ist?
Also er hat jetzt das Urteil angenommen und möchte aber einen Teil noch so besprechen oder keine Ahnung, wie man das sagt. Also geht nur wegen einem Teil im Buch. Ja, oder so, will da irgendwie darum diskutieren, keine Ahnung, was er da macht. Also er akzeptiert, was das Urteil ist, aber es geht jetzt darum, wie viel Geld er bezahlen muss oder wie viel Tagessätze oder Strafsätze, keine Ahnung. Ich bin kein Anwalt und ich möchte sagen, Shoutout an meinen Anwalt. Ja. Der hat mir auch viel Rückendeckung gegeben, auch während dem Prozess. Aber ich denke, ab dem 17. April, das ist der letzte Tag, so.
Okay.
Und wenn es rechtskräftig ist, in full form, ich schwör's dir, ich schmeiß so eine fette Party, ja, bei Gott her. Ich mach's so einfach, keine Ahnung, ich muss irgendwas machen. Mann. Ich muss zelebrieren, weil das Schöne ist, dieser Fall ist ein Vorbild für viele andere Fälle. Weil ich bin nicht die Einzige, der das passiert. So. Ja. Das ist ein Präzedenzfall. Weißt du, wie viele Menschen als N-Wörter beleidigt werden und es gibt keine Konsequenzen für die Leute, die das sagen?
Und auch keine Kraft haben, keine Ressourcen, rechtliche Schritte einzuleiten und den Rechtsstaat als den, den wir ja haben, so im vollumfänglichen Bereich zu nutzen. Ich meine, da sind so viele Hürden, die einem da wahrscheinlich in den Weg gelegt werden.
Absolut. Und ich habe halt eine Plattform und viele so berühmte Freunde, muss man halt auch fairerweise sagen, so, also ganz, die ganze Rap-Szene natürlich auch im Backing, die dann auch gesagt haben, so, was? So, wie, also, ne, die so Empörung, also sehr viele Menschen waren aber auch, haben mich supportet und Dankeschön dafür. Für jedes gemeine Kommentar oder rassistische Kommentar gab es 5, die so waren, so, ja, was soll das, so, ne? Also es ist schon, ich meine, man sieht es ja jetzt auch, ne, bei den Demos gegen die AfD, was die Einstellung auch ist, ne? Also viele Menschen sind gegen das, sehr, sehr viele Menschen. Und ich hatte das Glück, dass ich halt noch diese Plattform habe, Aufmerksamkeit darauf zu machen, aber es war halt auch sehr anstrengend, weil, ey, du kriegst halt Bedrohungen, so, du kriegst halt eklige Nachrichten, so, das ist ein Teil davon, ne, aber.
Ja. Hey, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Kraft, ich hoffe, wir können zur Party kommen.
Ja, gern.
Und bevor wir darüber sprechen, wie du Rap in seiner Gänze kennengelernt hast und interviewt hast, würde ich vielleicht sagen, wir packen mal ein paar Songs auf die Playlist und machen einen kleinen Musikbreak.
Ja, oh mein Gott, warte, ich hol mal.
Ja, mach das mal. Ich habe hier mir nämlich ein paar Sachen aufgeschrieben.
Okay. Also die ich dir jetzt sagen darf.
Genau, du packst jetzt ein paar Songs auf unsere Playlist. Und es ist egal was, da wurde schon so viel reingeschissen. Ich glaube, du wirst mit einem sehr guten Musikgeschmack die weiter kuratieren.
Guck mal, das Ding ist, ich bin ja, also man kennt mich aus dem Urban-Rap-Bereich so, aber ich liebe alles. Steph cares about music so, also all music. Ey, ich liebe Slipknot, ich liebe so Country, so ey, Luke Combs, Shabuzi, ey, es ist wirklich krass. Aber darf ich jetzt das erste sagen?
Mhm.
Hold You by Egyptian. Kennst du das?
Nee, was ist das?
Hey, das ist der Song. Ich dachte, soll ich dir nicht die Songs sagen?
Doch, und den Artist.
Egyptian ist der, ich schwöre, du
das
kennst.
Das ist so Dancehall, oder?
Ja, there we go, Willst du es hören?
Ja, weil, ja bitte, ich habe schon ein paar Mal aufgelegt.
Natürlich hast du, ich kenne dich doch auch, dass du DJs so, ich wollte gerade sagen, ey, Bro.
Ja, natürlich.
Das ist so, das spielt einfach in Kenia überall, immer.
Ist auch schon ein paar Jahre älter, oder?
Sehr alt.
Ja.
Also den nehme ich auf jeden
Fall. Geil, es erinnert mich voll an meine Anfangszeit des Auflegens. Das ist richtig schön.
Aber das ist auch einfach ein Classic.
Ja, du hast voll recht.
Keiner kann sauer sein. Dann noch ein Classic.
Aber sind wir wieder bei Namen merken? Kann ich nicht.
Egyptian?
Auch Artist-Namen und Songnamen. Schwierig.
Weiß jetzt auch nicht, ob der so viele, hat der viele Hits? Oh ja, okay. Ups, ja, okay, ich wollte gerade sagen, so mäßig so, okay, ja, One Hit Wonder, muss man sich jetzt nicht
nennen. Aber ist nicht?
Nee, okay. Nee, da, bei dem läuft.
Gut.
Okay, oh, das andere, Music Sounds Better With You.
Mm.
Kennst du auch?
Ja, natürlich.
Okay, gut. Von Stardust, muss ich das dann anspielen oder nein?
Nee, musst du nicht. Aber vielleicht noch, also bedeutet dir der Song was oder warum hast du den auf die Playlist, für die Playlist mitgebracht?
Ach so, einfach krasser Song.
Ja, geil.
Also das total, ja, Egyptian ist so für mich so meine Jugend.
Mhm.
Das ist einfach egal, wann er kommt. Genauso wie von Daft Punk Sachen. So, du bist einfach, wie kannst du sauer sein, wenn so.
Ja, Mann.
Weißt du, was ich meine? Earth, Wind and Fire. So, wenn Sachen von denen laufen, ich bin einfach glücklich.
Oh, ich bin einfach genervt.
Warum?
Ich kann es einfach nicht mehr hören.
Earth, Wind and Fire kannst du nicht mehr hören?
Nee, ich habe das alles so viel aufgelegt früher. Also Earth, Wind and Fire vielleicht nicht ganz so häufig wie andere Sachen, aber zum Beispiel, wenn Leute aus Gag jetzt wieder so Get Low von Lil Jon oder so spielen.
Oh
ne?
No, okay.
Ich bin raus, ich kann es nicht mehr. Ich habe es 5000 Mal aufgelegt in den 19 Jahren, in denen ich aufgelegt habe. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann es auch nicht mehr ironisch feiern. Party Up, DMX, so diese Classics, weißt du?
Oh Gott.
Bin ich raus.
Ey, krass. Und wenn jetzt
Rhymes, Touch It und so.
Soulja Boy?
Vielleicht in einem nicen Remix, aber eigentlich ein No-Go.
Ey, was hast du mit dir selbst gemacht?
Ja.
Wirklich jetzt?
Ja, ich hab mich ruiniert.
Und zu was tanzt du dann? Tanzt du?
Jein.
Hä, wie jein?
Wenig,
was?
Wenig.
Na, stopp. Hinter den Decks ist no
also
movement.
Doch.
Ach komm.
Aber dann spiele ich viel so UK und so viel buzziges Zeug.
Okay.
Und wenn so ältere Songs, dann versuche ich so nice Remixe. Aber ich glaube, ich spiele keine Classics mehr und das fehlt den Leuten auch. Ich merke das auch.
Oh Gott.
Aber ja, da habe ich mich selber rein manövriert. Das, Das kann ich nicht mehr.
Ich sag dir aber ehrlich, ein Abend full nur Oldschool Hip-Hop ist auch hart. Ich war bei so einer, ich habe jemanden versprochen, ich war bei so einer Oldschool-Party.
Wo?
Wenn, und die hieß Oldschool Vibes. Shoutout Oldschool Vibes. Mega Party.
Wo war das? Wenn das
keine Ahnung, Spindler und Klatt oder
ah,
so.
Ja, okay,
erst
also
vor,
Berlin.
Ja, genau, in Berlin. Und es war so einfach so Nostalgie, also so Leute in unserem Alter, die dann halt so, ja, Mann, das war die beste Zeit für Rap, so dieser Type Beat, so. Und ey, ich schwör's dir, es war so witzig. Wir hatten irgendeinen auch so einen Tisch auf so einem Podest und so voll viel. Es war so awkward mit so Bordos und so. Und das Krasse ist, es war einfach nur anstrengend irgendwann. Irgendwann dachte ich mir so, boah, gib mir irgendwas von jetzt. Gib mir irgendwas von jetzt. Ich kann's nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Das fühle ich aber.
Ja, das war sehr, irgendwann was trocken
ein,
so einfach.
Stunden ist nice, so, aber ja.
Genau, so kurz so, oh yeah, oh ja, okay, für den Vibe. Aber dann so, keine Ahnung, bring doch, also so do something. Ich kann das nicht durch. Also es war wirklich so 90s, 2010 bis da so die Range. Und was auch super witzig war, ist, dass einfach alle Männer hatten eine Glatze und waren so over.
Oh Gott.
Schau
da
an alle, die eine Glatze haben.
Oh,
aber es war
die
so
alle
auch,
vor mir.
Ja, du siehst die Party, ne?
Ja. Es ist, weil die waren ja schon vor 15 Jahren da, als ich aufgelegt hatten. Da haben die
genau,
schon so große Geheimratsecken
da hatten die Geheimratsecken und jetzt haben sie, the hair is gone. Also waren nur Männer mit Glatze, aber ey, die sahen auch toll aus. Shout out to everybody that doesn't have hair. Aber dieser Abend, ich war fix und alle danach.
Okay,
ich war
funny.
So, ja.
Das reicht ist, jetzt auch erstmal.
Genau, also ich kann es schon nachvollziehen, aber schon hart, dass du es gar nicht mehr kannst.
Mm-mm.
Krass.
Ja, ist auf jeden Fall hart.
Das ist tough. Okay. Ach so, letzter Song. Da war ich mir unsicher, weil ich musste entscheiden zwischen Chief Keef. So
du musst gar nicht entscheiden. Hey,
ach so, wirklich? Darf ich mehr als drei?
Natürlich, du kannst machen, was du willst hier.
Okay, geil. Also da nehme ich auf jeden Fall Chief Keef Fanetto.
Ich muss eine Sache zu Chief Keef sagen.
Ja.
Hat der nicht so eine übelst krass kriminelle Vergangenheit und auch mit Mord, wenn ich mich jetzt nicht, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber es gibt eine Weird Crimes Folge von, also Weird Crimes ist einer meiner Lieblings-True Crime Podcasts von Ines Anjuli und Vis-a-vis und die hatten eine Folge über Chief Keef und es war richtig mindblowing, weil ich so dachte, krass. Die heißt Das Mädchen und der Gangster und da ging's, da haben sie auf jeden Fall ihn in einem anderen Licht hingestellt, was so Bandenkriminalität und so angeht. Hast du davon gehört?
Ich weiß alles, was der gemacht hat, aber ich verstehe jetzt, also heißt das jetzt, ich darf kein Chief Keef hören?
Nee.
Okay, cool. Oder heißt das jetzt, ey, Shoutout Chief Keef?
Also das heißt sowas wie, hört mal den Podcast und bildet euch dann.
Aber
also
Loki, kann sein, dass er jemanden umgebracht hat, aber er war nicht im Knast. So, I can't, weißt du, was ich meine? So, I can't talk about that. Aber ich habe die Folge auch nicht gehört.
Okay, letzter Song,
ja,
bevor wir uns irgendwo rein verstricken.
Genau, also jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich meinen Chief Keef, also ich hätte Fanetto genommen und von TK, der ist leider aber ja tatsächlich im Knast. Ich kann jetzt auch nicht sagen Free TK, weil er wirklich jemand, also da kann ich natürlich nicht sagen, aber I Love My Chopper von TK ist mein anderer Pick. Ja, das ist ein geiler Song. Aber der ist im Knast, weil er, also auch, wird da lange bleiben.
Scheiße.
Ja,
ich bin glaube ich mittlerweile so, wenn ich sehe, Leute sind im Knast für Vergehen, überlege ich mir auf jeden Fall, ob die so supportenswert sind, ne? Und schaue, was kann man noch spielen und so, wie verschieben sich die moralischen Grenzen, aber wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, oder?
Oh, ich glaube, ich bin da die krasseste Doppelmoral-Person, die es gibt.
Und das ist auch fair, sind wir alle.
Ja, und also so, wenn es um so sexuelle Delikte oder Sex Trafficking, Domestic Abuse, Domestic Violence. Bei den Sachen bin ich so eiskalt. Da I scream, also for sure, fuck you. Aber irgendwie ist es bei mir sehr case to case mit Künstlern. Ich gucke mir die Historie an, ich gucke mir das Alter an, ich gucke mir sehr, sehr viele Sachen an. Also, und dann gehe ich einfach nach Gefühl. Aber es gibt Leute, die ich auf gar keinen Fall jemals wieder hören werde. R. Kelly an erster Stelle, P. Diddy schon immer.
Alter, was war denn heute mit P. Diddy, bitte?
Ey, dieser Case, ich verfolge das ja schon sehr lange und ich kenne sehr, sehr, sehr viele sehr schlimme Geschichten über den.
Okay.
So wirklich schlimme, erst so der Boogeyman von der Industry, von dem, was ich mitkriege. Guck mal, ich sitze in Deutschland und ich kriege mit, was der für Sachen da gemacht hat, ne?
Ich habe nur gesehen, er ist einfach der Räudigste.
Ja, ja, er ist jetzt auch geflüchtet, wohl.
Stimmt, sie haben ihn nicht mal angetroffen, ne?
Nee.
Also Bullen haben heute, Stand 26. März, sein Haus umstellt und wollten ihn eigentlich, wollten rein und
genau.
Er war nicht da.
Nee, ich glaube, er ist jetzt in Antigua oder so.
Und er wurde angeklagt wegen
Sex Trafficking. Also die haben die official Klage, also ein früherer Produzent von ihm hat ihn verklagt für Sex Trafficking und halt super viel mit so Underage Kids und bla. Also wirklich einfach ein Monster, absolutes Monster, ne? Macht und Psychopathen, ja, und Geld.
Mhm.
Tada. Das ist eine schlechte Mischung. Ja. Plus natürlich, man sagt ja immer, bis heute erst verantwortlich für den Tod von Tupac. Das ist auch wie so ein offenes Geheimnis. Mhm. Dann, was er Cassie angetan hat über die Jahre. Boah, da kenne ich so schlimme Geschichten.
Ja, da bräuchten wir eine neue Folge wahrscheinlich dafür.
Ey, eines Tages werde ich auf jeden Fall mich mit dem Thema Domestic Violence öffentlich sehr auseinandersetzen, weil mir das sehr, sehr nahe geht. So. Und dann mal wirklich sagen, so was so die Dynamik ist, was da passiert, weil ich selber erlebt habe viel. Und ja, dann ist es so, also da zum Beispiel ist auch, boah, da gibt es auch so viele in diesem Business, die einfach wirklich, also Domestic Violence, Domestic Abuse generell ist so ein wichtiges, großes Thema, das, guck mal, wir haben vorhin darüber geredet, worüber bin ich noch nicht so bereit, öffentlich, so weil es zu privat ist noch. Das ist mir gerade noch zu privat, aber irgendwann werde ich auch dafür die Kraft haben und dann werde ich ein komplett, wirklich alles, was ich damit erlebt habe und gesehen habe und was ich dadurch gelernt habe, werde ich dann mit der Welt auch teilen. So. Weil das ist so ein Thema. Ich habe auch vor allen Dingen das Gefühl, in Deutschland wird das sehr nicht so, ist das sehr so ein Schamthema, ne? Mhm. Domestic Violence, Domestic Abuse.
Ja.
So häusliche Gewalt, ne? Das ist auf Deutsch, glaube ich, ne? Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, es ist vor allem ein Thema, wo sich Frauen erst trauen, was zu sagen, wenn es auch mehrere Frauen gibt, die sich auch trauen und man mitbekommt, wie öffentlich damit umgegangen wird, ne? Und dass man nicht alleine damit dasteht. Also.
Weißt du, was das Erste ist, was Leute sagen, wenn du sagst, dass dir jemand sowas angetan hat? Die sagen, hey, warum bist du nicht gegangen? Wenn du, weißt du?
Also man fängt bei den Basics an, Leuten zu erklären.
Ja, yeah, oh, thanks. Sprinkle a little bit of victim blaming, bisschen Dings. Also du, das Erste, was Leute fragen, ist, hä, warum bist du nicht einfach gegangen? Oder, hä, das würde ich ja niemals mit mir machen lassen. Ja, das dachte ich halt auch. Ja. So, ne? Also das ist zum Beispiel ein Thema, was ich noch nicht aufgearbeitet habe öffentlich, aber werde ich irgendwann machen.
Okay, ja. Wow.
Heavy.
Mhm. Ich habe halt nur so Liebmaus-Lieder mitgebracht heute.
Okay.
Also so von ganz lieben, harmlosen Menschen.
Aber Gypchen ist lieb, glaube ich. Okay, ja. Wie hast du?
Ich habe also eigentlich so zwei Nachrichten, die mich diese Woche auch geschockt haben auf einem ganz anderen Level, nämlich von zwei sehr krassen Musikerinnen, die aufhören, Musik zu machen. Und das ist einmal Keke, die man ja vielleicht auch vom Trettmann-Album kennt, kommt aus Österreich, hat lange auf Deutsch gerappt, aber hat auch immer mal wieder Ausflüchte in englischsprachige Songs, so mit Drum and Bass Einfluss gehabt und so. Und sie hat jetzt gesagt, dass sie eigentlich auch die Schnauze voll von Musik und Musikindustrie hat. Sie hat einen Song, der heißt Intro. Da erzählt sie auch, wie krass beschissen es ihr eine Zeit lang in der Musikindustrie ging und auch mit Alkoholmissbrauch. Sehr intenser Song. Und sie hat jetzt den letzten Song rausgebracht und der heißt Love Myself Instead. Und das fand ich eine richtig krasse Message so zu ihrem Abgang und sich dann so aus Musik zurückzuziehen. Und eine zweite Person, die das angekündigt hat, ist Nova, auch eine Produzentin, so aus dem...
Warte mal, nein, Nova kenne ich doch. Die so hört auf mit Musik?
Mit 2 A am Ende. Mhm. Ich weiß, glaube, es gibt mehrere Novas, aber...
Welche Nova? Warte mal.
Ja, schau mal nach. Ich packe den Song währenddessen drauf.
Okay.
Und sie hat einen Song auf ihrem letzten Album mit Emily Roberts, die ja auch mal bei uns zu Gast war. Und der Song heißt Emily. Und es ist so ein schöner Song über Freundschaft und über Freundschaften, wo man sich den Rücken stärkt. Egal, was passiert ist, in den beschissensten Situationen hat man den Rücken der anderen.
Are you Nova?
Ja.
Sie?
Ja.
Nein, sie hört nicht auf mit Musik.
Doch.
Was?
Ja. Und
warum? Sie
hat gesagt, sie will noch für andere produzieren, aber ihr Künstlerin-Dasein,
okay,
Nova, ist vorbei. Also, genau.
Okay, das ist sehr traurig.
Woher kennst du sie? Oder
ey, ich bin, ja, jetzt wird es wieder überrascht. Also, ich bin full of surprises. Ich bin beim Preis für Popkultur war ich dabei als Jurymitglied und sie war auch da.
Hat sie da diesen Anzug angehabt, wo all den, wann war das, letztes Jahr?
Nee, das war... Wann waren das? Ja, letztes Jahr. Doch, letztes Jahr.
Okay, da hatte sie so einen Anzug an und da hat sie den, glaube ich, selber gemacht. Und da hat sie von allen Produzentinnen, die sie so kennt, die Namen selber draufgeschrieben.
Echt, ja? Ich habe gar nichts davon mitbekommen, aber ich war auch sehr verwirrt an dem Tag.
Okay. Das ist noch eine Überraschung, oder?
Nee, also ich bin ja auch, also Shoutout to verwirrt, also ich bin super verwirrt so die meiste Zeit. Man braucht auch bei mir leider einen Shoutout-Counter, weil ich gebe so viele Shoutouts immer, aber das sagt immer Nick, mein Good Friend und auch Manager, der sagt immer, wir brauchen einen Shoutout-Counter für Steph.
Ja, bitte zählt mit.
Ja, aber Nova war krass, weil ich weiß noch, wir hatten so Meetings, es ging darum, weil ich wurde eingeladen, um mehr Rap-basierte Picks reinzubringen und so, ne, so ein bisschen Diversität in deren Roster und ich habe auf jeden Fall richtig Gas gegeben, aber wir haben auch gut gekämpft und diskutiert auch, war aber sehr interessant und Nova war unendlich cool, so wirklich cooler Mensch einfach so und das musst du erstmal spüren durch ein Zoom-Meeting, weißt du, das spürst du ja nicht sofort, also weißt du, Zoom-Meeting nimmt ja viel so Energy weg, aber bei ihr spürt man einfach, dass sie voll lieb ist so.
Ja, sie ist eh einfach eine krasse Produzentin, super vielseitig und ja, hat auch jetzt bekannt gegeben, dass sie mit Music Schluss macht. Sie hat auch einen Song auf ihrem neuen Album, der heißt I Quit with Music und jetzt hat sie es halt ernst gemacht. Genau, deshalb auf jeden Fall noch ein Song von ihr, natürlich auch nicht der erste. Dann kam noch ein Deutschrap-Projekt raus, was ein bisschen so mystisch um die Ecke kam. Das heißt Believe in Gerda. Hast du das mitbekommen?
Mm-mm.
So eine Compilation mit sehr vielen Rappern aus dem Kabul Fire-Umfeld.
Mm-hmm.
Und die haben so eine Compilation gemacht mit diversesten Rappern von OG Kimo über Cryptic Joe, also so Deichkind-Umfeld.
Oh, cool.
Also ganz weirde Mischungen. Tom Hengst, Wassermann.
Geil, die feiere ich. Ja.
Crazy Mix so.
Ja.
Komplett Deutschrap-Status, den sie da auf dieses Album geholt haben. Und das Projekt heißt Believe in Gerda. Keiner weiß so richtig, wer dahinter steckt. Und die haben einen Song mit Audio 88 und Yesin und Miss Platinum.
Wer ist Gerda? Aber ach so,
ja,
weißt du,
weiß
wer Gerda ist? Ach so, okay, nein.
Nee.
Ich habe eine Freundin, die hat einen Hund, der heißt Gerda.
Ich denke, der ist gemeint. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Aber die würden doch nicht schon ein Album einem Hund widmen.
Nee, ist ein Hund.
Aber stell mal vor, wie krass wäre es, wenn es so so random
machen,
wäre.
Oder?
Ich fände das dann aber schon wieder sehr witzig so, ne?
Es gibt halt so ein Sample am Anfang, wo der Name gedroppt wird, aber eigentlich weiß es niemand so richtig. Also vielleicht so aus dem Farhad-Besersien-Umfeld irgendwie in der Richtung.
Also,
genau, aber es ist ein super krasses Rap-Album. Also
krass.
Ist richtig mein Deutsch-Rap-Moment letzte Woche gewesen.
Ich mag auch Miss Platinum.
Ja.
Ja.
Lieben wir natürlich. Ja. Also alte und neue Sachen, übelst krasse Musikerin.
Absolut. Wie alt ist sie jetzt eigentlich so?
Gute Frage. Das weiß ich nicht.
Das ist auch eine weirde Frage, aber ich denke mir so.
Ja, sie ist auf jeden Fall schon lange im Business.
Ja, genau. Wollte ich auch, aber das heißt ja nicht, dass man, also es kann auch sein, dass sie einfach früh angefangen hat.
Sie hat ja früher auch so Balkan angehauchte Mucke gemacht, die
echt
übelst nice war.
Krass, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, und sie war auch mal im Podcast und ich werde nie vergessen, dass sie erzählt hat, dass sie aus Gag, wenn sie full ist, in so Momenten einfach so Gläser an die Wand wirft. Einfach so aus Euphorie heraus. Und daraus damit so irgendwie einen weirden Status in ihrem Freundeskreis hat, weil dann ist wieder so, ah ja, Miss Platinum wirft wieder Gläser an die Wand. Das heißt, es ist ein guter Abend.
Mann, das muss so befreiend sein.
Glaube ich auch. Ich hätte mega Bock, was an die Wand zu schmeißen.
Würdest du in so einen Wutraum gehen?
Auf jeden Fall.
Oh, wärst du aber dann so eine, die so komplett durchdreht
und
alles zerstört? Okay, krass. Heißt das, du suppressed viel? Also so, lässt du viel in dir drinne?
Ja.
Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Ja.
Aber es ist auch schwer zu lernen, komplett rauszulassen, ne?
Ja, und ich glaube, man braucht das richtige Ventil. Und bei mir ist es nicht sowas wie Jong oder so, das hasse ich. Ich brauche noch so ein anderes Ventil, irgendwie so Boxen oder so. Also Wutraum, ich zündel auch gerne oder so. Irgendwann kommt es dann so raus. Komische Momente. Aber ja, ich bin ein sehr angepasster Mensch und ich glaube, ich unterdrücke ganz viel.
Das ist nicht gut.
Ja, was soll ich machen?
Ganz ehrlich, erstens ist es, nein, ich nehme es zurück. Ich finde, es ist gut, wie es ist, weil es ist du. Und wer du bist. Und das ist schön. Und es gibt einen Grund, warum es so ist. Aber ich glaube, wir müssen in einen Wutraum gehen und dann müsstest du einfach komplett, weißt du, was auch geil wäre für dich? Squash.
Ich spiele Paddeltennis.
Okay, aber Squash ist so high, aggressive und schnell.
Stimmt.
Da würdest du, ich glaube, du wärst eine beim Squash. Du würdest dann den Schläger so auf dem Boden.
Ja, das
so
bin ich.
So, ja, boah, geil. Vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, vielleicht hast du dein Ventil einfach noch nicht gefunden.
Nee, genau, das glaube ich auch. Und ich bin für Squash zu competitive, um dann so schlecht zu sein, dass ich dann so sauer bin, weißt du? Also ich muss Sachen dann schon gut können. Jetzt habe ich mit Paddeltennis angefangen und das bockt richtig. Aber da kann man auch nicht so krass seine Wut rauslassen. Aber ich gebe dir voll recht und jetzt, wo du das sagst, nehme ich das nochmal mit. Ich brauche irgendwie ein anderes Ventil.
Es ist sehr, sehr befreiend auf jeden Fall. Aber also ich habe es auch leider noch nicht drauf. Das mit den, also Gläser an die Wand werfen. Ey, lass mal mit der treffen und einfach Gläser an die Und
das finde ich geil. Alles zusammen
so, ja, Kitsu, wir gehen alle so, Helene, komm mit, du bist Platinum, ich. Einfach so die random Kombination und wir machen das Ding kaputt. Weil es
ist die übelst geniale Idee.
Ja. Wäre sehr witzig. Und ich glaube, dass man aber mehr wütend wird, wenn Sachen nicht kaputt gehen.
Mhm.
Weil man unterschätzt ja auch, wie stabil Dinge eigentlich gebaut sind. So, ne? Weil Voll. Die Vorstellung, dass du auf, dich auf ein Auto stellst mit so einem Baseballschläger
Baby, ja.
und aufs Fenster haust. Ich weiß ja. nicht, ob ich die Kraft habe, dass das Ding bricht.
Aber zu dritt haben wir die Kraft. Wir Helene boxt ja auch.
Ja.
Oh,
die ist stimmt.
Halt super fit. Die ist halt krank fit und krank aggro. Ich glaube.
Das ist auch für sie auch das gute Ventil. Ja.
Ja. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Okay. Wir sollten das angehen.
Das wird witzig.
Ja.
Okay.
Mein letzter Song, den ich auf die Playlist packe, ist Mausmann von Trille. Es ist ein unheimlich krasser Text. Es geht um unterdrückte Emotionen der Großeltern und vererbte Traumata.
Oh, ja, yeah. Okay.
Von den Großelterngenerationen. Den Song hat sich unsere Managerin und Freundin Lisa gewünscht. Deshalb hier für dich Trille mit Mausmann. Und ein Song von Nashi Fifia, Tomboy und Tussi heißt er, kam auch gerade raus und ist Rap auf die Fresse. Lieb ich. Und damit sind wir erstmal durch mit der Playlist. Und ich möchte noch ein bisschen mit dir über deinen neuen YouTube-Kanal, neuen in Anführungsstrichen, YouTube-Kanal sprechen.
Ja, ey.
Hey, Steph.
Hey, Steph, ja.
Und ich frage mich, warum hast du den gegründet?
Mhm.
Warum hast du dich damit so selbstständig gemacht? Oder warum ziehst du das jetzt alleine groß? Und wo soll der auch hin?
Also ich glaube, dass es super viele Moderatorinnen gibt und so Interviewer, Journalistinnen, die so low-key halt immer für Spaces arbeiten, aber selten einen anderen Weg gehen, ihren eigenen Space aufzustellen. Und ich war ja relativ lange bei 16 Bars und ich bin gegangen, so viele sind gegangen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Viele Menschen haben einfach auch 16 Bars schon verlassen. Und ich wollte irgendwie, ich habe ganz lange wirklich nur Labelarbeit gemacht und moderiert. So Music Exec kind of shit. Aber es hat mir gefehlt, so der kreative Teil. So, mhm. Oder so der Teil, in dem ich mich als Steph entfalte. Und das war irgendwie auch, mein älterer Bruder sagt immer zu mir so, either you're really, really brave or you're really, really stupid. So, ne? Es muss eins von beiden sein. Weil ich bin so immer, wenn ich sage, ey, ich mach was, ich schwöre, ich mach's einfach.
Mhm.
Es ist absurd. Ich hab wirklich einfach irgendwann gesagt so, nein, ich will wieder Interviews machen. Ich bin darin gut. Es macht mir Spaß. Ich liebe Rap so sehr. Seit ich klein bin durch. So, ich liebe Rap so sehr und es wird nie langweilig für mich. Die neuen Künstler, es wird immer, ich finde es so interessant, meine Liebe ist so stark und ich glaube, ich bin eine sehr, sehr gute Interviewerin und ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für wer poppen wird. Und dann war ich so, ey, habe ich so an 16 Barszeiten zurückgedacht und es war so, wer hat die Interviews organisiert? Wer war denn bei den Drehs? Wer hat sie vorbereitet? Wer hat so, es war so, ich habe ja richtig da gearbeitet, also okay. Jetzt nicht nur als Moderator, also nicht nur vor der Kamera, sondern ich war wirklich Teil vom Team. Und dann war ich so, Alter, ich mach das einfach fucking selber.
Okay.
Und dann habe ich es einfach selber gemacht und ey, wie es läuft, kommt's gerade so, ne? Also es läuft sehr, sehr gut. Das erste Interview, krass, mit jemand vom Opium-Label, habe ich direkt einen Riecher für gehabt, der heißt Destroy Lonely. Und diese Plattform, die ich damit baue, mit Hey Steph TV, es war auch ein bisschen größenwahnsinnig, dass ich meinen Namen in die Plattform getan hat, aber ich dachte halt so, DJ Academics, Adam No Jumper, die haben halt alle ihren Namen drin und
ja, Mann.
Ich wollte nicht mehr diese Situation, weil bei 16 Bars war es immer so, du musst kleiner sein als das Logo.
Mhm.
So, die hatten ein riesiges Problem damit, dass es so auf einmal so ich eine Rolle spiele.
Sympathisch.
Hm?
Sympathisch.
Genau, aber das ist ja voll oft so, dass du das hast. Ne? Was sind die Menschen, die das Logo machen? Nicht andersrum. So, das ist so wichtig. Und deswegen hatte ich dann auf so richtig Wahnsinnsbasis gedacht, ey, ich mach meinen Namen einfach da rein.
Ich finde das gar nicht. Das ist einfach eine übelst logische Konsequenz.
Ja, maybe.
Du bist ja auch Steph und nicht Steph von so.
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe einfach gedacht, ich tue es und es hat funktioniert ja. Und es funktioniert jetzt mehr und wir haben jetzt zum Beispiel, geht auch bald online, also eine Webseite für Music Nerds,
mhm.
wo du halt, wie früher, wo du als Music Fan Releases online raten kannst und kämpfen kannst mit Leuten in den Kommentaren auf richtig Wahnsinn. Das wird Anarchie des Grauens. Geil. Ich liebe das. Das wird wirklich Anarchie. Ich hab so Bock darauf, ne? Wenn es online geht, ich werde so streiten in den Kommentaren.
Oh mein Gott.
Ja, weil das ist das, was ich am meisten mitbekomme.
Das klingt mega.
Ja, Music Nerds. So, die wir jeden Tag, jeden Freitag. Ey, wie findest du dieses Release? Wie findest du das? Hör dir mal meinen Song an. Ey, okay, und jetzt gebe ich euch den Space dafür.
Boah, das erinnert mich übelst an so alte Reddit- und Blogzeiten.
Ja, deadpiff.com, so beim, so Worldstar, so ey, wo man so richtig noch so, aber ich hab diese Liebe dazu, ich hab die Passion dazu und ich war so, ich mach's einfach. Und ich will vor allen Dingen einen Ort kreieren, weil, ich sag dir ehrlich, so die Zeit bei 16 Bars, die war sehr toxisch, die war sehr ungesund in vielen Punkten. Ich war aber auch sehr unglücklich und der Space dort, auch sehr schwierige Sache, aber da kann man irgendwann anders drüber reden. Ich will einen Space kreieren, der positiv ist. Ich will einen Space kreieren, der warm ist. Ich will, dass andere Moderatorinnen da hinkommen und safe sind und fair bezahlt sind und ihre Formate machen können. Ja, es heißt Hey Steph TV, aber das ist nicht das Ziel. Es muss nicht heißen, Steph ist immer das Gesicht. Überhaupt nicht.
Mhm.
Ich wünschte, jemand hätte mir anfänglich beigebracht, worauf ich achten muss und wie Verträge sein sollen, wie viel man eigentlich bekommen sollte für das, was man macht und so. Nicht so ein weirden Shit so, Alter. Das war echt, echt hart, aber ich habe gesehen, wie man es nicht macht. Und ich will es geiler machen und ich will es besser machen. Und es wird jetzt, guck mal, es wird jetzt auch wieder mehr deutsche Sachen kommen, wieder auch deutsche Interviews.
Das habe ich mich gefragt, weil die letzten, ich glaube, bis jetzt waren...
Alles international, ja.
Ja, okay.
Ja. I had to get back into it. I had to find my groove. Mhm.
Okay.
Weil es war so 2 Jahre Pause, ich musste wieder reinkommen. Yeah. Ich musste erstmal wieder so ein bisschen motion, so ein bisschen wieder so erstmal reinkommen, weißt du? Man muss ja nicht ins tiefe Wasser. Kennst du, Deutschrap ist dann das tiefe Wasser für mich.
Hä, das ist so crazy. Für mich wäre es komplett andersrum, aber anderes Thema. Ich finde es so krass, wie confident und schön die Interviews anzuschauen sind.
Wirklich?
Wie entspannt die Leute bei dir auf der Couch sitzen.
Dankeschön.
Ich habe jetzt das mit St. John gesehen, AJ Tracy. Also ich habe eigentlich bei allen durchgeklickt und so und ich bin übelst beeindruckt und fasziniert und von dem Vibe, den du da kreierst, das ist übelst Magic und ich freue mich tatsächlich aber auch, wenn ein bisschen deutsches Rap gut dazu kommt.
Es kommt dieses Jahr noch und es wird geil. Ich habe auch richtig Bock jetzt darauf. Ich habe das Feuer gerade und ich glaube, im Leben, man hat so unterschiedliche Motoren, ne? Und manchmal geben die viel Gas und manchmal wenig. Aber jetzt gibt mein Motor richtig Gas für das,
geil.
Für dieses
Projekt. Ich finde das auch richtig inspirierend, weil ich auch immer so den Wunsch hatte, mal so Kenny Beats Cave-mäßig irgendwas, so ein Producer-Format oder so, ne?
Safe, Kenny Beats, wenn der kommen würde, ich schwör's dir, würde ich sofort, weil...
Oh, bitte.
Ja, ich finde den Loki auch hot, werde ich nicht lügen. Ich finde den sehr cute so. Mhm. Kennst du, jetzt kommen wieder so unangenehme Dating-Stories von mir auf Instagram, kommen dann irgendwelche so Memes so nach einem Date mit Kenny Beats, nee, Spaß.
Aber der, also der, den will ich auch voll gerne interviewen. Es gibt viele Produzenten.
Oh, da bin ich ganz zufällig im Raum. Ja, ey, gern. Mhm. Ich habe Pierre Bourne interviewt. Der ist ein sehr krasser Produzent. Der macht alles für Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Young Nudie, UFO wollte mit dem zusammen. Also so, der ist ein krasser, krasser Produzent. Also Pierre Bourne Beats. Also du kennst safe seinen Tag. Es ist so, yo, Pierre, you wanna come out here?
Mhm.
Kennst du das?
Safe,
kennst du seinen Tag. Ich schwöre, du kennst seinen Tag. Hundertprozentig, weil du diesen Song so oft gespielt hast, dass du es nicht mehr kannst.
Ja, aber vielleicht in so einer DJ-Version, wo das irgendwie im Intro rausgecuttet ist. Aber ja, also safe.
Der,
alle Künste, die du genannt hast, kenne ich auf jeden Fall.
Ja, also ich liebe auch mit Produzenten zu reden, weil, um ehrlich zu sein, als ich überhaupt ins Business gekommen bin, ich habe selber Beats gemacht. So.
Hey, das habe ich gelesen, Mann.
Ja.
Ich habe mich gefragt, ob die noch da sind.
Die sind noch online, sogar auf YouTube, aber ich werde niemals den Namen verraten. Die waren aber low-key auch, also es war so aus dieser Dubstep-Rap-Zeit, also jetzt nachträglich unheimlich cringe. Unheimlich cringe, was ich da gemacht habe. Also mediocre, mid, grauenvoll. Kann ich niemandem empfehlen. Hört es euch nicht an. Es hat schon einen Grund, dass ich keine Beats mehr mache. So, weißt du, man muss auch erkennen, wenn man etwas nicht gut kann. So.
Hey, die Zeiten ändern sich auch.
Aber du machst doch auch Beats.
Mhm.
Viel? Also produzierst du noch viel?
Ja.
Okay.
Tatsächlich.
Krass. Ist das vielleicht dein Ventil ein bisschen?
Ja. Schon, aber also auf jeden Fall, ich hatte so eine romantische Vorstellung davon. Wir jammen die ganze Nacht mit Haufen Leuten. Und dann trinken wir und sind die ganze Nacht im Studio. Aber eigentlich ist wirklich die Realität, ich sitze 8 Stunden am Rechner und suche eine Kick. Es geht nur so
Okay, das ist krass.
Und das ist kein Ventil. Aber wenn die Songs dann fertig sind oder ne, so ich mit Artists zusammenarbeite. Aber es dauert, bis Sachen rauskommen. Die Prozesse, die Mühlen laufen langsam.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall das, womit ich mich gerade am meisten beschäftige und worauf ich auch am meisten Bock habe.
Ey, aber produzieren, ich fand, es war immer wie so Puzzeln. Aber das Problem ist, bei mir, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr aufs Puzzle und habe einfach ein neues angefangen. Kennst du, wenn du so einen geilen Loop machst und dann so bist, so, ja, okay, so ja, bored, so, ne?
Das ist der Beatfriedhof, wo,
wo
die
Gott,
dann alle
landen.
Oh Gott,
nennt man das so?
Ich, ja.
Okay, das ist witzig. Beatfriedhof, das merke ich mir.
Ja, Mann.
Ja.
Aber um das noch abzuschließen, also was steht bei dir jetzt noch an in nächster Zeit?
Wir gehen mit Hey Steph TV online mit der Website, wo ihr alle, die Rap-Fans sind, Musik-Fans sind, ihr findet alles, was ihr braucht auf dieser Seite. So, es wird wirklich alles da sein. Einmal haben wir einen Space, wo ihr jegliche Reviews machen könnt, wie ihr Restaurants bewertet. Google, bei Google, wenn du sagst, oh, das war ein geiles Restaurant und du da was schreibst, so könnt ihr das bei Alben machen. Und da sind alle Shows, die ich als relevant empfinde in GSA, von jedem Ami-Rapper, international, Afrobeats, alles, was wo ich sage, das ist geil, sind dort gelistet.
Hey, wie kuratierst du das alles?
Ich gehe nach Gefühl.
Okay.
Und ich habe kein Leben. Habe ich doch gesagt. Ich habe kein Leben. Habe ich dir das nicht gesagt?
Ja, warum frage ich?
Ja, warum denkst du, ist mein Dating-Life so trash? So, erstens, ich habe kein Leben, keine Zeit. Und dann die Dates, die ich habe, horrible. So, nee, Spaß. Ich habe auch schöne Dates. Ich will auch sagen, Shoutout auch an die Männer, die ich gerade date. Genau, aber also basically, Hey Steph TV als Kanal soll ein Ort werden, der fun ist, der die guten Seiten von Rap so zeigt, der vor allen Dingen entertaining ist, so, weil es geht mir viel auch, ich weiß nicht, um Entertainment. Ich will Spaß haben. Ich will Sachen gucken, die witzig sind oder die mich interessieren. Also so, ne, so, ich bin ja auch voll into Anime. Also es wird alles, was ich gut finde, ist in diesem Space. Und da sind alle Konzerte gelistet dann. Das heißt, ihr müsst nicht mehr suchen, überall zusammensuchen, unterschiedliche Pages, ihr geht auf Hey Steph TV und da ist jeder, den ihr gut findet, von St. John bis Lil Yachty, der kommt auch bei. Alles wird auf dieser Seite sein, auch deutsche Sachen. Also genau, in Space für Nerds like me. So, das steht für mich an. Prozess ist bald zu Ende. Dazu muss habe ich auch viel zu sagen. Wir haben es ja hier sehr abgekürzt, sehr kurz besprochen, aber
ja,
das ist unheimlich komplex, was da alles passiert ist.
Ja, Mann, du meintest, du willst nochmal in aller Ausführlichkeit irgendwann darüber sprechen.
Safe. Und ich glaube, ich bin es den Menschen auch schuldig, weil die sollen wirklich unfiltered hören, wie diese Prozesse verlaufen, was da passiert ist. Und die Wahrheit einfach hören und sehen, so, ne? Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? So, du bist nicht sicher mit dieser Hautfarbe.
Ja.
Und auch als nicht als, also Frauen sind sowieso nicht sicher, weißt du? Also ich habe viele Baustellen, aber ich fokussiere mich sehr natürlich auf Hey Steph TV. Und meinen Prozess will ich endlich hinter mich bringen, so. Also, wie
ja,
gesagt, die letzten Meilen. Und dann ist auch schon Festival Season.
Ja.
Come on, so, dann geht's nochmal richtig. Boah, darauf habe ich dieses Jahr so Bock, Mann. Ich werde so viele Festivals besuchen.
Geil.
So viel arbeiten. Mir macht meine Arbeit, ich sehe es nicht mal als Arbeit, Mann, das ist mein Leben. Ich liebe das. Ich habe so Spaß daran.
Das ist so schön. Es ist so schön zu hören und dich darüber reden zu sehen.
Hast du keinen Bock? Festival Season, come
Doch,
on. Ja,
ich
Mann.
Ich mega Bock.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Also.
Krass. Ja.
Ich glaube, ich würde wahrscheinlich nicht mehr nur als Besucher und so campen.
Campen?
Nee, es klang jetzt so wie, hä? Wie nicht 8 Tage im Schlamm mit Biertrichter und so einem komischen Hut. Nee, du meinst schon, wir gehen da hin und wir arbeiten und genießen das.
Ja, ja, ich war was für Camp? Ich war gerade
okay,
so,
okay.
Damn, what?
Nee,
nein,
okay.
nein, ich bin
nee,
so
dann
ein, ich
bin
kann
ich
nicht mehr campen.
Voll dabei.
Mein
okay.
Rücken schon allein, oh mein Gott, auf gar
okay,
keinen Fall. Ich brauche Strom, ich brauche eine heiße Dusche.
Alles klar.
Ich brauche es mein, so, also auf Festivals arbeite ich ja nur, aber es ist für mich nicht Arbeit. Also es
ja.
ist so, also deswegen, ich sag ja mein, ich liebe mein Leben, Mann. No key, so. Ich liebe
das
wirklich
so
mein Leben.
Schön.
Ja, es ist so geil. Ich schwöre, mein Leben ist einfach Musik. Ich arbeite mit den Menschen, die ich mag. Niemand kann mir sagen, was ich tun soll. Ich wach auf, ich bin happy, so. Also manchmal bin ich auch sad, aber das gehört dazu.
Ja.
Festivals so wird geil, weil es kommen geile Acts. Es sind geile Festivals am Start. Es wird verrückte Shows geben. Es gibt Abenteuer. So, und ich bin einfach mittendrin. Du bist mittendrin. Das wird mega. Ich habe so Bock, ey.
Ja, Mann. Und wenn ihr uns und Steph da sehen wollt, folgt auf jeden Fall auf den Socials, da wird man alles mitkriegen, deine ganzen Updates, das Release deiner Website und alles wirst du da wahrscheinlich posten und auch alles, was es noch zum Prozess gibt. Und ansonsten, ey, ich wünsche dir übelst viel Erfolg. Es war so schön, dass du da warst, dass wir
das
gesprochen haben.
Ja, und nur zu zweit diesmal, damn, so Helene.
Ja,
ja, I wish. Aber gute Besserung an sie.
Ja.
Muss man auf jeden Fall am Ende jetzt nochmal sagen.
Genau.
So,
und wir sehen uns aber in 2 Wochen wieder in voller Homegirls-Kraft zurück. Und Steph, wir sehen uns auf dem Agroplatz mit
Wutraum,
Baby und
ja.
der Hassmaske.
Und Miss Plätte, so, einfach so random, so wir in diesem
Raum. Sie wirft nur so Gläser und wir sind Gläser, einfach so am Zerscherbeln.
Das wird so witzig.
Ich freue mich drauf.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Danke dir. Bis bald. Ciao.
Ciao.